Ich lese uns nun den Predigttext. Er steht im Evangelium des Johannes, in dem Bericht, den der Jünger Johannes geschrieben hat, Kapitel 14, die Verse 15 bis 31. Es handelt sich um Worte von Jesus an seine Jünger, an seine engsten Freunde, kurz bevor er dann den Weg ans Kreuz gehen wird. Also mehr oder weniger letzte Worte. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot: Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und ich werde zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe: Ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen gehen. Das ist das Wort des Herrn.
Das apostolische Glaubensbekenntnis, wir haben es zusammen gesprochen, ich weiß nicht, ob ihr es mitgesprochen habt, ob ihr es mitsprechen wollt, könnt oder als ihr es gesprochen habt, was ihr so gedacht habt, als ihr die Sachen gesagt habt, an einen allmächtigen Gott, der alles geschaffen hat, zu glauben, an diese Geburt von einer Jungfrau, der ewige Sohn wird Fleisch, wird Mensch, jemand, der gestorben ist, 3 Tage im Grab lag, vom Tod auferstanden, aufgefahren in den Himmel, hochgehoben und von dort wird er wiederkommen, aus dem Himmel, der Tag des jüngsten Gerichts. Glaubt ihr das? Ist starker Tobak. Vielleicht glaubt ihr es auch gar nicht und denkt, warte mal, ihr habt mich irgendwie abgehängt und heute wird es noch besser. Das setzt dem noch die Krone auf. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und jetzt noch besser, die heilige christliche Kirche, wirklich? Diese Kirche, also Menschen, die immer wieder versagen, diese Institution, die sich immer wieder selbst aushebelt und selbst widerlegt und scheitert und kläglich scheitert über die Jahrhunderte bis heute. Und mal ganz ehrlich, wie um alles in der Welt sollte ich das glauben? Und ich frage mich das manchmal selbst. Es ist wirklich groß, das zu bekennen und zu glauben. Das sind große Dinge. Und ich versuche mal, an einem Punkt anzufangen, wo wir uns vielleicht alle treffen, egal was ihr glaubt. Verbundenheit. Verbindung. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gemerkt habt, als wir zusammen gesungen haben. Und das sagen ja viele Leute, aber das ist doch schön, in der Kirche zusammen zu singen. Ja, da ist doch eine Verbundenheit spürbar. Das ist doch das mit diesem Glauben und mit dem Gott, dass man was Gemeinsames hat und zusammentut und verbunden ist. Oder man sieht das auch in der Philosophie und in Menschen, die nachdenken über den Menschen, über das Leben, dass es sehr stark um Verbundenheit geht, um Beziehung, um Begegnung. Martin Buber, der jüdische Philosoph, hat das so gesagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wenn wir aufhören, uns zu begegnen, ist es so, als ob wir aufhören zu atmen. Krass, also Verbundenheit ist Leben, Unverbundenheit ist Sterben. Sehr extrem formuliert, aber viele entdecken da Wahrheit, egal was sie glauben. Vielleicht seht ihr das auch so. Und auch wenn zum Beispiel Familie für viele sehr wichtig ist, ist sie doch in der westlichen Kultur nicht mehr so vielleicht diese wichtigste Institution für Verbundenheit. Vielleicht ist das für euch eher die Suche nach dem richtigen Partner, in dieser romantischen Beziehung Verbundenheit zu erleben. Oder warum war diese Serie, diese amerikanische Kultserie Friends so erfolgreich in den 90ern, 2000ern und trotzdem laufen heute die Teenager mit diesen T-Shirts und Pullis rum, das mich immer wieder wundert. Friends, haben die es mal gesehen? Dieses Oldschool-Zeug, diesen alten Humor, finden die den auch lustig? So wie ich damals darüber gedacht habe. Keine Ahnung, aber das Geheimnis an dieser Serie war, diese Verbundenheit zwischen Freunden in der Großstadt, wie eine Familie dort eigentlich zu leben und eng verbunden sein, alles zu teilen, alles voneinander zu wissen, tiefe Vertrautheit, tief gekannt sein, angenommen sein von den Freunden mit allen komischen Sachen, wie man so sonst so drauf ist. Verbundenheit. Und nicht zuletzt Verbundenheit natürlich mit Menschen, die nicht da sind. Ja? Heute sind Menschen hier nicht da, die sollten hier sein, weil sie hierher gehören. Zum Beispiel sind sie auf einer großen Reise, am anderen Ende der Welt, auf einer Hochzeit, sonst wo, irgendwo. Oder sie sind schon vor uns gegangen. Sie sind im Himmel, sind jetzt hier bei uns, gucken zu, sind dabei, aber nicht sichtbar, nicht spürbar. Da spüren wir doch Verbundenheit besonders, wenn jemand nicht da ist, oder? Also der Heilige Geist, sage ich jetzt einfach mal so, These, ist der Verbinder schlechthin. Er verbindet. Er ist der Verbundenheit in Person. Ja? Heiliger Geist, Verbundenheit. Und das schauen wir uns an in drei Gedanken. Heute drei kürzere, ich verspreche es. Und ich bete nochmal dafür. Ja, danke Heiliger Geist, dass du hier bist, dass wir das beim Singen erleben können, beim Beten, einfach beim Zusammensein, dass du es versprochen hast. Jesus, du hast versprochen, dass er kommt und wir wollen darauf vertrauen, dass er jetzt hier ist, dass du uns verbindest jetzt hier mit Gott, dass er bei uns ist und wir bitten, dass du redest, dass du unsere Herzen bewegst, dass du sie heiler machst, freier machst, dass wir ja dieses Atmen in der Begegnung mit dir, dass wir das spüren, dass wir es erleben, dass du Herzen neu machst, dass du uns belebst, dass du uns tröstest, dass du Kraft gibst, dass du Hoffnung gibst. Mach das bitte jetzt in dieser Zeit. Amen. Also erster Gedanke, Verbindung mit Gott. Jesus spricht ja hier, wir haben es gerade gelesen, gehört, in der Situation, er verabschiedet sich von seinen engsten Freunden, von den Jüngern, seinen engsten Schülern, seinen engsten Vertrauten. Und sagt, bereitet sie darauf vor, ich werde euch verlassen, da gibt es eine räumliche Trennung. Also er bereitet seine Abwesenheit vor. Doch dann sagt er was sehr Merkwürdiges in Vers 18. Ich will euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ja, was denn jetzt? Geht er oder kommt er? Muss sich mal entscheiden, Jesus, oder? Und Jesus verlässt seine Jünger körperlich, er geht. Und was er damit meint ist, er fährt in den Himmel, also nachdem er gestorben ist, auferstanden ist, diese Himmelfahrt, die auch im Glaubensbekenntnis verankert ist, er fährt in den Himmel, wird hochgehoben und dann kommt er auf eine andere Art und Weise, auf eine geheimnisvolle Art und Weise, die er so beschreibt, Vers 19. Noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Und dann Vers 23 nochmal. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das ist unfassbar, was hier steht. Lasst euch auf der Zunge zergehen. Wenn Jesus in den Himmel fahren wird, verspricht er in Vers 17, dass sein Vater Folgendes tun wird. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Worüber spricht Jesus? Das sind Geheimnisse. Wenn ihr diesen Text lest, werdet ihr sagen, worüber redet er? Das passt irgendwie nicht in meine Vorstellung, das passt nicht in meinen Kopf. Und so ist es auch. Es ist dieses große Geheimnis, von dem die Bibel von vorne bis hinten spricht und im Neuen Testament so den Höhepunkt findet. Gott bleibt nicht fern. Er bleibt nicht in der Distanz. Er ist nicht in irgendeinem Wolkenkuckucksheim irgendwo für sich und macht sein Königreich und guckt mal aus der Ferne, sondern Gott kommt zu uns, zu dir, zu mir. Er kommt. Gott macht sich auf den Weg. Er kommt. Er bewegt sich in unsere Richtung. Er zieht nicht nur irgendwie in die Stadt, in die Nachbarschaft, sondern er zieht bei uns ein. Er will so nah sein, wie nur irgendwie möglich. In uns wohnen. Hallo? Er will in uns sein. So eng, so verbunden. Eine tiefere Verbundenheit, dass jemand in einem wohnt. Ich glaube, es ist schon komisch, für eine Frau schwanger zu werden und da wohnt ein Kind in einem, oder? Also wie verrückt ist das? Also für 9 Monate. Aber dann, dass Gott in einem wohnt, das ist ja noch viel, viel, viel verrückter, viel schräger. Wie geht das denn? Und das ist letztlich die Absicht, über die Bibel von vorne bis hinten spricht. Dass Gott diese Person für dich sein möchte, eine herrliche Person, die du vielleicht suchst in einem Partner, in einem Freund, wo auch immer, in deiner Familie, in deinem Vater, in deiner Mutter, vielleicht suchst du sie irgendwo, diese Verbundenheit, diese tiefe Verbundenheit. Mich kennt jemand durch und durch, ich bin angenommen, wie ich bin, da ist Vertrauen, da ist das alles, was eine Beziehung braucht, erfüllend, tief, tief erfüllend. Und Gott sagt, ich möchte das für dich sein. Ich möchte diese Verbundenheit mit dir. Und das erfüllt sich hier, das macht der Heilige Geist, dafür ist er da, dieser Verbinder. Und ich möchte euch das noch mit einem Bild beschreiben, Ehe. Die Bibel spricht immer wieder über Ehe, über diese Beziehung zwischen Mann und Frau, diese Einheit von Mann und Frau als Hinweis auf die Einheit, die Gott mit uns haben will. Und wenn ich über meine Ehe nachdenke, ja, wir haben vor fast 20 Jahren geheiratet, meine Frau und ich. Ich hätte mir nicht vorstellen können, vor 20 Jahren, wie eng ich mit einem Menschen zusammenwachsen kann. Mit allen Guten und allen Herausforderungen, die da drin stecken. Aber es ist viel mehr Gutes. Natürlich. Und es ist einfach so eine Schönheit, wirklich mehr gekannt zu werden von einer Person, als man das für möglich gehalten hatte. Und eine Person mehr zu kennen, als du das für möglich gehalten hast. Also wirklich, wenn die Bibel darüber spricht, sie werden ein Fleisch sein, eine Einheit, wie eins. Das zu erleben, ist wunderschön. Das ist was Wunderschönes, es ist eine tolle Einheit. Sich so zu kennen, sich so zu vertrauen, zusammenzustehen, sich weh zu tun und wieder zu vergeben und wieder sich auf den Weg zu machen, aufeinander zu, immer wieder. Und ich kann euch sagen, es ist wunderbar, es ist herrlich, es ist herausfordernd, aber es ist nur ein kleiner Vorgeschmack, ein kleiner Fingerzeig auf das, was Gott mit dir haben möchte, mit mir. So eine Enge, so ein Vertrauen, so eine Intimität, so eine Einheit möchte Gott noch viel, viel mehr haben. Diese Einheit zwischen Mann und Frau, diese Ehe ist nur so ein kleiner Fingerzeig, ein kleiner Vorgeschmack dafür, was er mit uns möchte. Und das ist verrückt, das ist unfassbar, dass Gott so ist, dass er uns so nah sein will. Und was passiert dann, wenn der Heilige Geist kommt und in uns wohnen will? Vers 15, da wird es konkret. Ganz am Anfang schon von dem Text sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und er so, was hat denn das jetzt damit zu tun? Jesus scheint das sehr wichtig zu sein, wenn er über den Heiligen Geist redet, weil er wiederholt sich ständig. Habt ihr das gemerkt? Er kreist. Vers 21, sagt er wieder, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Ja, du hast es schon mal gesagt, warum sagst du es nochmal? Okay, ich sag's euch nochmal, Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Okay, wir haben es verstanden. Nein, nein, hab's noch nicht verstanden. Vers 24, wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Also nochmal negative Aussage. Habt ihr es jetzt verstanden? Ja gut, du hast es jetzt viermal gesagt. Was willst du damit sagen? Was will Gott mit dieser Einheit mit uns, mit dem Heiligen Geist in uns, dass er in uns lebt? Er will Liebe produzieren. Und nicht irgendeine Blabla-Liebe, sondern eine Liebe, die konkret ist und handelt und tut und macht und losgeht und anpackt. Echte Liebe. Nicht nur leere Worte, sondern Liebe, die handelt. Jesus sagt das über sich selbst in Vers 31, dass das nicht nur so ein Modell für uns ist, sondern er lebt das. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Also Jesus verkörpert das, was er durch seinen Heiligen Geist bewirken möchte in uns. Und denk mal darüber nach, wenn du dein Herz verlierst an jemanden oder an eine Sache, wenn du wirklich liebst, was passiert? Deine Gedanken, deine Emotionen gehen immer wieder zu dahin oder zu dieser Person oder zu dieser Sache. Und es kreist und automatisch, weil du da so viel drüber nachdenkst und so deine Gedanken, fängst du an, auch danach zu handeln. Also das Beispiel, wenn du einen Mensch so liebst, wenn du verheiratet bist und deinen Partner so liebst, wenn ich meine Frau liebe, dann denke ich darüber nach, was mag sie? Was ist gut für sie? Wie kann ich sie nicht herabsetzen mit Worten und Taten, sondern hochheben? Also wirklich jemanden zu kennen, zu lieben, heißt auch danach zu handeln. Und bei Gott ist es eben, auf ihn zu hören, weil er nicht irgendjemand ist, weil er Gott ist. Weil das ein Ausdruck ist, ihn zu lieben. Vertrauen, nicht einfach irgendein kalter Sklavengehorsam, sondern aus der Hingabe, aus dem Vertrauen auf ihn zu hören. Und das passiert nicht, weil du musst. Nicht, weil jemand dir das von vorne hier sagt, ein Pastor oder irgendjemand, sondern das passiert. Du liebst Jesus und fängst an, auf ihn zu hören, wenn du siehst, wie herrlich und wunderbar er ist und einzigartig. Und das ist der zweite Gedanke, Verbindung mit Jesus. Es braucht, um Jesus zu lieben, musst du erkennen, wer er ist, wie schön er ist, wie herrlich er ist, dass er wirklich es wert ist, dass er diese herrliche Person ist. Nämlich, es gibt ein offensichtliches Problem. Ich möchte nicht auf Gott hören. Ich möchte ihn nicht lieben. Ich kann ihn noch nicht mal einfach so lieben. Irgendwann, nachdem ich Theologie studiert habe und schon lange Christ war, dachte ich so, warum beten die in der Bibel die ganze Zeit in dem Psalm, ich liebe dich Gott, ich kann das gar nicht sagen. Wie kann man denn Gott lieben, diesen, den man nicht sieht? Wie geht das? Und ich will doch nicht, dass Gott im Mittelpunkt steht von meinem natürlichen Wesen her. Ich möchte, dass ich hier im Mittelpunkt stehe in meinem Leben, oder? Ich möchte doch nicht, ich bin doch nicht die ganze Zeit dankbar für das, was ich habe, sondern ich denke die ganze Zeit darüber nach, was kann ich noch haben? Oder guck, was andere haben und bin neidisch darauf und. Ich möchte doch nicht dienen, so wie Gott es sagt oder wie Jesus auch selbst macht. Ich möchte doch, dass Leute meine Bedürfnisse erfüllen. Ich möchte doch nicht demütig sein in dem Sinne und mich hinten anstellen, sondern ich möchte was bekommen. Und ich möchte nicht vertrauen, sondern ich möchte die Kontrolle. Und ich möchte, oder ich habe nicht diese Freiheit und Freude in mir, sondern ich bin voller Sorgen. Und das nennt die Bibel, da ist eine gekappte Beziehung zu Gott. Das sind alles nur Symptome. Jede Schuld, die ich auf mich lade, jede Lüge, jeder Neid, jeder falsche Gedanke sind Symptome für diesen Bruch mit Gott. Ein Beispiel davon aus meiner jüngsten Vergangenheit, aus den letzten zwei Wochen. Wir hatten eine wunderbare Reise in die USA als Familie. Aufgrund von Verbundenheit von einigen von euch, die gesagt haben, unternehmt was Gutes als Familie. Macht was Schönes in eurer schwierigen Zeit, so, die wir haben. Und wir haben es gemacht und haben es einfach empfangen. Gesagt, schön, ich bin dankbar. Und dann war alles wunderbar. Wir hatten eine richtig gute Zeit mit Freunden, viel Tolles erlebt. Und dann war dieses eine richtige Problem. Wir hatten so einen richtig schlechten Mietwagen. Also der erste war gut und der zweite, da haben wir so lange gewartet, bis wir den bekommen haben. Und dann sind wir da reingegangen und es roch so nach Gras, nach Marihuana. Und wir dachten, was ist das für ein... Aber wir waren so gestresst, wir waren schon so spät dran. Wir sind einfach nur losgefahren und dann habe ich nach und nach gemerkt, da ist was kaputt. Dann hat diese Reifendruckanzeige geleuchtet und dachte so, was ist das denn jetzt? Und dann war da komplett unterschiedlicher Reifendruck auf den verschiedenen Reifen, viel zu stark, viel zu wenig. Ich dachte, was ist das für ein Schrottding? Und ich hatte wirklich, nachts lag ich da, ich hatte Angst, ob wir das heil wieder an den Flughafen ankommen, das Auto abgeben und alles gut ist. Oder ob ich das Ding nachher irgendwo, ob das irgendwo in der Ecke liegen bleibt oder was weiß ich. Also da kam, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr liegt dann nachts im Bett und es potenziert sich alles. Und diese dunkle Ahnung, diese dunklen Gefühle und Vorahnungen und Sorgen, Multiplikation von Sorgen. Und wisst ihr, was das größte Problem war? Nicht dieses Auto, das war Mist. Das war, da werden wir kein Auto mehr mieten. So. Wenn ihr wissen wollt, welche Firma, fragt mich. Aber das war nicht das Problem, sondern Jesus nennt dieses Wort in dem Text, ich war ein Waisenkind. In dem Moment war ich ein Waisenkind, verlassen, einsam, auf mich gestellt. Ich wollte Kontrolle, aber ich habe gemerkt, oh, was wird mit diesem Auto? Voller Sorgen. Und ich habe die Befürchtung, das ist für uns eigentlich normal. Egal, was ihr glaubt. Ob ihr sagt, ich bin Christ oder nicht Christ. Das ist eigentlich das Normale, sich wie ein Waisenkind zu benehmen und es selbst die Kontrolle haben zu müssen und sich ohne Ende Sorgen zu machen und von allen verlassen sich zu fühlen und sagen, ich muss das in die Hand nehmen, damit das was wird oder was auch immer. Und letztlich darauf zurückzuführen, auf den Gedanken, ich bin Gott egal. Er hat mich im Stich gelassen. Ich muss. Ich bin ihm egal. Ich bin verlassen. Er ist irgendwo verschwunden hinter den Wolken. Ich bin gefragt. Und was kannst du jetzt machen, wenn du diese Haltung in dir entdeckst? Diese Trennung, diese gekappte Bindung, dieses Nicht-Vertrauen, sondern was wo auch immer, ob das Neid, Sorgen ist, Kontrollsucht, was das auch immer ist, was du da entdeckst, diese gekappte Beziehung zu Gott, Symptome davon. Was kannst du tun? Du kannst den Heiligen Geist bitten, dich eines Besseren zu belehren, dir die Augen dafür zu öffnen, dass das falsch ist, dass das eine Lüge ist, dass es nicht wahr ist. Weil der Heilige Geist zeigt dir Jesus und er zeigt dir, dass Jesus Christus so, so sehr liebt, dass er zu dir gekommen ist. Er ist Mensch geworden, er ist in deinen Schuhen gelaufen, auf diesem Erdboden, in dieser Zerbrochenheit, in der Verlassenheit, in Beziehungen, in dem Zerbruch, bis an das Kreuz, bis in den Tod. Jesus hat das erlebt, was ein Mensch erleben kann und noch Schlimmeres, Folter, verlassen werden, verraten werden, tot. Und was er damit gezeigt hat, ist, all das, was dich beschäftigt, deine ganzen Sorgen, alles, was in deinem Leben los ist, das ist ihm absolut wichtig. Weil er dafür kommt, um alles, was dich so trennt, um alle Unverbundenheit, um alle Lieblosigkeit, um allen Hass, um allen Neid, um alle Sorgen und alle Kontrollsucht, um all das mit ans Kreuz zu nehmen, damit es da stirbt und da bleibt und ein Ende nimmt, damit es aufhört und damit sogar der Tod selbst die Konsequenz von allem Bruch mit Gott und aller Sünde und allem Gebrochensein und gekappter Beziehung zu ihm, der Tod selbst, um deinen Tod mit ans Kreuz zu nehmen und dem ein Ende zu machen. Dafür stirbt Jesus. Und Jesus hörte bei seiner Taufe, du bist mein geliebter Sohn. Da kam die Stimme aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und dann am Kreuz hing er und er hörte nichts. Da war nichts. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Warum das alles? Warum erlebt Jesus das am Kreuz? Damit du diese Stimme hörst aus dem Himmel, du bist mein geliebtes Kind. Du bist nicht allein verlassen, du bist kein Waisenkind, du bist ein Kind Gottes und an dir habe ich Freude, weil Jesus das alles mit am Kreuz erledigt hat, was das stört, was das trennt. und alle Symptome davon, um alles wegzunehmen, um alles zu heilen. Und wie kann das sein? Weil Jesus nicht nur irgendwer ist, als er starb, sondern das stellvertretend gemacht hat als Sohn Gottes, aber auch als der Stellvertreter für die ganze Menschheit, für dich. Und er ist nicht am Kreuz geblieben, sondern er ist auferstanden. Und deshalb bekommst du nicht nur Vergebung und Annahme und Liebe und darfst ein Kind sein, sondern du kriegst eine Verbundenheit mit Gott selbst, mit dieser herrlichen Person, die niemals mehr weggeht. Du bist niemals mehr verlassen. Du bist niemals mehr einsam. Du hast in alle Ewigkeit die engste Verbundenheit, die du dir nur vorstellen kannst. Das tiefste Vertrauen, die größte Liebe, die treueste Person. Ich nutze jetzt nochmal ein ganz banales Bild, so um das abzuschließen, diesen Gedanken. Ja? Ich mag sehr gerne Staubsaugen. Mögt ihr auch Staubsaugen? Nee, aber ich mag es sehr gerne. Also wenn ich in unserer Wohnung was mache, ist das am liebsten Staubsaugen oder die Spülmaschine ein- und ausräumen. Aber das sind so Sachen, die kann man so sehr effektiv und schnell machen. Und das Staubsaugen ist das Schöne so, du siehst den Dreck und du saugst und er ist weg. Also es ist sehr effektiv, sehr schön, du siehst das Erfolgserlebnis. Aber du kannst nicht einfach lossaugen. Du kannst nicht einfach den Staubsauger nehmen und anfangen. Was musst du zuerst machen? Du musst dieses Kabel da rausziehen, irgendwie rausbekommen und den Stecker in die Steckdose stecken. Und dann bist du verbunden mit der Quelle und hast die Kraft, es schön zu machen, es sauber zu machen und dass die Wohnung wieder blitzblank ist. Ja? Und so ein bisschen ähnlich, ja, ist nur ein Bild, aber so ein bisschen ähnlich ist, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann wirst du mit einer Kraft verbunden, mit dem Himmel selbst, so mit Gott selbst, mit seinen Möglichkeiten. Du bist nie mehr auf dich allein gestellt, du bist nie mehr nur du in deiner Situation verloren, mit deiner Kontrolle, die du gerade hast. Du bist mit Gott verbunden und kannst mit ihm dann an einem Strang ziehen und sagen, okay, mach diese Veränderung, die du möchtest in meinem Leben. Ich mach mit, ich zieh mit. Und es ist nichts Technisches, nichts Sklavisches, sondern es passiert aufgrund von Liebe, weil du siehst, wie herrlich Jesus ist, was er für dich getan hat, wie sehr er dich geliebt hat, wie sehr er dich immer noch liebt und dass seine Liebe zu ihm angefeuert wird und du bereit bist, mitzuziehen und auf ihn zu hören. Also was zeigst du, wenn du dich nachher taufen lässt, ja, oder vielleicht wann anders demnächst, oder wenn du dich schon hast taufen lassen, dann zeigst du, du vertraust nicht auf dich selbst, was dir möglich ist, sondern auf die Kraft des Heiligen Geistes, dass er dich tatsächlich komplett von innen heraus so neu macht, dass du Jesus ähnlich wirst, dass du mit diesen himmlischen Ressourcen versorgt wirst und dass du auferstehen wirst, dass der Tod nicht das Ende ist, dass deine Verbindung zu Gott unüberwindlich ist, unzerstörbar wegen Jesus und dass du kein Waisenkind bist, sondern ein geliebtes Kind und damit in alle Situationen in deinem Leben reingehen kannst. In die schlimmsten, in die tiefsten, in die dunkelsten. Und das ist nichts für jeden alleine hier. Ihr seid keine Einzelkämpfer. Das ist der dritte kurze Gedanke, Verbindung miteinander. Der Heilige Geist verbindet dich nicht nur mit Gott, sondern miteinander. Das ist nicht rein individuell. Ja, das ist nicht so, dass du den Heiligen Geist nimmst als deine persönliche Superkraft und sagst, jetzt kann ich alles. Sondern was der Heilige Geist zuerst macht, er verbindet dich mit anderen Menschen zu einer Gemeinschaft, wie eine Familie soll das sein, sagt die Bibel. An Jesus Christus glauben ist eben nichts für Einzelkämpfer, nicht für Unabhängige, sondern tatsächlich einander zu brauchen. Es geht nicht allein. Und die Bibel malt ein unfassbar schönes Bild. Ich will drei Verse mit euch lesen aus der Apostelgeschichte 2, wo das beschrieben wird, was dann passiert, wenn der Heilige Geist an der Arbeit ist. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das ist nur ein kleiner Abschnitt, ist eine Vision letztlich. Wenn der Heilige Geist an der Arbeit ist, passieren Dinge, die wir nicht können. Das könnt ihr nicht einfach reproduzieren, oder? Das können wir nicht einfach heute sagen, machen wir wieder. Wenn der Heilige Geist in Menschen arbeitet und Menschen mit Gott verbindet und dann eine Gemeinschaft miteinander verbindet, passieren Dinge, die wir mit keiner großen Strategie, tollen Vision, noch so viel Anstrengung und noch so klugen Gedanken auf die Straße kriegen, weil er auf einmal Dinge tut, die viel größer sind als wir selbst. Und das ist, was Jesus sagt, was Gemeinde ist und was wir so oft verdrehen und sehen, wie es am Boden liegt und was schon im Neuen Testament so war übrigens, lest die Briefe und ihr seht, wie Gemeinde und Kirche von Anfang an so umkämpft war. Aber was das Verrückte ist, Jesus sagt, ihr seid mein Leib. Er fährt in den Himmel, der Heilige Geist kommt und sagt, ihr seid mein Körper. Ihr seid meine Füße, meine Hände, meine Augen, mein Mund und ich wohne in euch, um der Welt zu zeigen, dieser Stadt, euren Freunden, euren Nachbarn, den Leuten um mich herum, ich bin real. Ich bin Gott und ich bin voller Liebe und ich gebe alles, was ich habe, wer ich bin. Ich gebe alles, damit Menschen diese Verbindung zu Gott finden. Durch euch, durch schwache Menschen, versagende Menschen, die Gnade brauchen und sich gemeinsam auf den Weg machen und sagen, okay, wir helfen einander, das mehr durchzubuchstabieren. Wir unterstützen einander, Gnade zu empfangen. Wir unterstützen einander, Jesus mehr zu lieben, auf ihn zu hören, mehr uns vor Augen zu malen, wie herrlich Jesus ist, auf ihn zu reagieren. Und dann, dass der Heilige Geist darin arbeitet, in den Beziehungen zueinander, das aufzubauen. Darüber redet das Neue Testament, dass es wirklich wie Jesus aussieht. Zerbrochen, wie Jesus am Kreuz zerbrochen, sterben, aber voller Liebe. Und das macht der Heilige Geist in uns. Deshalb sagen wir, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, weil er das kann, nicht weil wir das so gut können. Und dafür gibt es den Hafen auch und andere Kirchen, dafür gibt es jede Kirche. Und wir wollen das, wir können das nur in Abhängigkeit und Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist bewegt und Herzen verändert und verbindet. Und deshalb feiern wir heute auch eine Taufe, weil wir glauben, er ist real. Der Heilige Geist wirkt in Menschen. Er ist nicht irgendeine Superkraft. Er ist Gott in Person, der Menschen begegnet, der redet, der Geschichten schreibt. Und deshalb freue ich mich, dass wir gleich eine Taufe feiern, dass wir die hier im Gottesdienst feiern. Und dafür möchte ich jetzt nochmal beten. Ja, danke, Jesus, dass du nicht einfach gegangen bist und gesagt hast, oh Mann, ihr wart einfach zu schlecht. Ich gehe mal in den Himmel und macht ihr jetzt mal. Jetzt übernehmt ihr und macht hier ein Riesenchaos. Sondern, dass du, Jesus, gesagt hast, ich komme zu euch durch den Heiligen Geist, um hier zu wohnen, in Menschen, in gebrochenen, schwachen Menschen, die Gnade brauchen. Aber in deiner Gemeinde vor allem, um hier zu sein. Und wir brauchen, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst und uns verbindest mit Gott und miteinander. Ich bitte dich, mach das, mach da weiter, mach mit uns weiter. Und jeder, der jetzt hier sitzt und sich fragt, ich habe keine Ahnung, was das alles auf sich hat, aber vielleicht gibt es diese Verbundenheit mit Gott. Ich bitte dich ganz besonders, dass du jedem Einzelnen, der hier ist, zeigst, dass du da bist, Heiliger Geist, dass du anklopfst, dass du real bist, dass du dass du dieser große Verbinder bist und dass du deine Arbeit machst. Amen.